man wird ja dann doch oft gefragt, was braucht man als Gründerin, was braucht man, um ein Unternehmen zu führen. Es gibt tausende Sachen, die im Internet rumschwirren und ganze Monologe kann man sich da von total schlauen Unternehmensberater, Beraterinnen oder auch von CEOs anhören. Für mich Punkt 1 ist Durchhaltevermögen.
Ja, absolut, absolut. Oh mein Gott.
Da muss man sich drauf Geduld,
Durchhaltevermögen. Und auch ein bisschen Dummheit. Weil wenn ich jedes Mal aufgegeben hätte, als es Sinn gemacht hat, aufzugeben, dann hätte ich jetzt kein Moniak mehr.
Jetzt kommt Werbung.
Kommen wir zu unserem heutigen Werbepartner oder sollte ich lieber sagen Werbepartnerin? Es ist Tamaris. Tamaris ist natürlich bekannt bei uns, nämlich durch den roten Teppich. Ich persönlich habe bereits Tamaris Schuhe Red Carpet getestet und bin vollauf zufrieden.
Und du bist absoluter Tamaris-Influencer, Toja, weil ich habe mir diese Schuhe jetzt auch bestellt.
Das sind meine Schuhe.
Ich weiß nicht, ob es genau die gleichen sind, aber sie sind auf jeden Fall auch so schwarze Lack-Pumps.
Doch, die Lack-Pumps.
Genau, mit so einem breiten Absatz. Genau.
Ja.
Ja, weil ganz ehrlich, die sehen einfach so geil aus, aber sehen auch gleichzeitig so aus, als ob man die auch mal tagsüber tragen kann. Ich habe ja früher ganz oft in meinem Alltag High Heels getragen. Mhm. Ich glaube auch so ein bisschen aus Protest. Ich bin ja 1,78 groß und finde es voll geil, High Heels zu tragen, weil die Leute immer so denken, so, wow, dann bist du ja noch größer, ne? Mhm. Und seitdem ich aber irgendwie so einen vollen Alltag habe und auch immer so switche zwischen irgendwie Spielplatz und Büro und Red Carpet Events, wow.
Jede Woche.
trage ich gar keine High Heels mehr so im Alltag, weil sie einfach für mich sehr unpraktisch sind. Gerade wenn die so einen Pfennig-Absatz hinten haben und so ein bisschen instabil sind. Und ich vermisse das aber.
Ey, diese Schuhe kann ich euch sagen. Ich bin nicht so die High Heels-Maus. Liegt daran, dass ich einfach nicht gut drin laufen kann. Aber bei Tamaris gibt es so eine Einlage, also diese Schuhsohle quasi in diesen Pumps. Das fühlt sich an, als würde man auf so einem kleinen Kissen laufen. Das bedeutet auch, wenn ihr jetzt sagt, ich kann nicht so gut auf hohen Schuhen laufen, dann bitte kauft diese Pumps. Oder ihr seid noch bequemer wie ich. Ich bin ja jetzt vom Landadel. Ich brauche ja jetzt auch Schuhe wie eine Dame von Welt, also von der Dorfwelt. Und deswegen habe ich mir persönlich Mokassins geholt, schön in Cognac, dass jeder direkt weiß, ach, die Dame, die ist richtig edel und lebt auf dem Land.
Weil ich kann mir dich richtig gut in Cognac-Schuhen vorstellen.
Ich auch.
Es ist wie so eine neue Persönlichkeit, die sich da auftut.
Oh ja. Und wenn ihr sagt, ich möchte auch diese Persönlichkeiten haben, egal ob High Heel oder aber auch ein Mokassin, oder ihr sagt, ich brauche einen ganzen Look, ich gehe doch nicht in den Shop und kaufe mir nur Schuhe, ich brauche den ganzen Look, dann seid ihr bei Tamaris genau richtig.
Tamaris ist inzwischen nämlich auch so eine richtige Lifestyle-Marke geworden. Da gibt es neben Schuhen und Bekleidung auch Accessoires und sogar Parfüms. Und wenn ihr jetzt auf tamaris.com geht, dann spart ihr mit dem Code VIBERS15, VIBERS großgeschrieben und 15 als Zahl, 15% auf eure Bestellung und der Code ist gültig, solange ihr diese Werbung hier hört. Alle Infos findet ihr wie immer auch in unseren Shownotes.
Werbung Ende.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge VIBERS mit Layla Lowfire und wie immer überraschenderweise meiner kleinen Wenigkeit Toja Diebel. Wir nehmen auf am Samstag, heute ist der 16. März und es ist 8.30 Uhr, das heißt, wir sind gefühlt schon seit 4 Stunden wach und ich finde, wir sehen verdammt fresh aus.
Ja, sprich von dir selbst, Toja. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich fresh aussehe.
Ich habe hier gerade heftigen, wie heißen diese Säuren, BHA, AHA, ich habe mir alles ins Gesicht für dich gespritzt, damit meine erste Hautschicht abgespalten wird.
Ich dachte, du hättest Lidschatten drauf. Hast du Lidschatten drauf?
Ja, tatsächlich, so ein bisschen. Ich mache immer Rouge. Das fragen mich tatsächlich so viele, was ich mal für einen Lidschatten habe. Ich mache einfach das Rouge, das ich auf die Wangen mache, auch auf die Lider.
Ja, geil. Weißt du, was ich mache? Ich mache meinen Highlighter, den ich auf die Wangen mache, mache ich auf die Augenlider. Also wir sind das echt sind richtige Beauty-Influencer. Ja, es ist heute eine sehr geile Situation zum Aufnehmen. Ich sag mal so, 40 Zentimeter von mir, links von mir sitzt mein Kind. 45 Zentimeter hinter mir unterm Bett liegt mein Hund und bellt jedes Mal, wenn jemand vorbeigeht am Hotelzimmer.
Geil. Schön.
Ich hab's verkackt die Woche, muss man einfach mal kurz sagen.
Wir hatten schon mal aufgenommen.
Ich habe unsere Folge gelöscht.
Aber nur deine Spur immerhin.
Nur meine Spur. Ihr könnt euch Tojas Spur noch für einen kleinen Extra-Beitrag, könnt ihr euch Tojas Spur anhören und könnt euch dann überlegen, was ich vielleicht auf ihre Sachen geantwortet haben könnte. Es wird eine 20-Minuten-Lücke geben, wo ich über meine Triops gesprochen habe. Ich bin sehr froh, dass wir die Folge nicht veröffentlicht haben, weil beide Triopse sind inzwischen gestorben.
Von uns gegangen?
Ja.
Wirklich?
Ja.
Ja, okay.
Deswegen wäre das auch irgendwie dramatisch. Wir haben das ja schon vor ein paar Wochen aufgenommen. Und
also diese eine Triops da, wer weiß,
Freddy,
wie das...
Nofretete, Freddy?
Naja, irgendwas... Boah, ja, also ich muss ja sagen, ich habe deine Storys immer viel verfolgt mit diesen Krebsen und war total fasziniert, wo du jetzt auch noch die Zeit hernimmst, so ein quasi ein 8 Quadratmeter Basin für zwei Triops-Krebse aufzubauen. So muss ich das vorstellen, wie so eine, wie so ein, so Waterworld. Waterworld für
SeaWorld.
Zwei Triops. Ja, wirklich für zwei Triops. Dieses eine Triops, also man kann über die sagen, was man will, ne, aber schön sind die nicht.
Oh
und
mein Gott, die sind so
der
süß.
Der dicke, also der größte von denen, den du dann da,
Schlumpf,
den du da geschaffen hast, der jetzt da zuletzt eben sehr groß war. Ich finde, das sah ein bisschen aus, als hättest du so ein, für mich sind die ja so mini, weißt du? Und es sah aus, als hättest du dem so Steroide gegeben oder so. Das war so ganz, boah, so ganz mit vielen Gräten auch und so. Ich weiß nicht, das ist
die
so
haben gar keine
aus.
Knochen.
Ja, aber so, wie so Gräten sah das aus, wie so.
Die haben so, ja, ach, ich weiß auch nicht. Sind das ist Gräten? Samstagmorgen, das sind keine Gräten, nee, die haben gar keine Knochen. Die bestehen eigentlich nur aus Wasser. Das sind so wabbelige.
So Gelee.
Gelee-Dinger mit so einem leichten, mini-dünnen Panzer.
Ja, da kann man halt nicht lang leben. Pech gehabt, sag ich da. Evolution einfach nicht überstanden.
Wir
schau
auch
uns an.
Bei der Menschheit ist es manchmal so, dass also beide Urzeitkrebse sind gestorben, nachdem sie das erste Mal Eier gelegt haben. Hm. Und für viele Lebewesen auf dieser Welt ist es sehr anstrengend. Außer für mich. Also mir fällt das immer leicht, mich fortzupflanzen. Und
ohne dabei zu sterben.
Ohne dabei drauf zu gehen und im Kreis zu schwimmen und keine Ahnung, apathisch zu werden. ich lasse das einfach mal so stehen.
Lass es einfach mal so stehen. Apropos Eier legen. Wir hatten lustigerweise in der ominösen gelöschten Folge über einen geschwängerten Stachelrochen Charlotte bzw. Charlotte gesprochen. Und da wurde ganz lang gemunkelt. Wir wussten das Ergebnis ja noch nicht, als wir aufgenommen haben letzte Woche. Jetzt gibt es aber ein Ergebnis.
Ja, aber warte, Toya, du musst noch mal kurz diese Backup-Story dazu.
Genau, deswegen erzähle ich das noch mal. Also, es gibt einen Rochen, und zwar Charlotte, im Bundesstaat North Carolina. Und dieser Stachelrochen ist schwanger. Was sehr merkwürdig ist, weil dieser Stachelrochen, der lebt alleine. Also es gibt keine männlichen Stachelrochen um die rum. Es gibt nur so Haie. Und jetzt haben die Medien natürlich monatelang gerätselt, warum und wie ist dieser weibliche Stachelrochen schwanger geworden, weil so eine Kreuzung zwischen Hai und Rochen wurde eigentlich ausgeschlossen. Aber natürlich, man kennt das Internet, alle, oh mein Gott, es gibt jetzt einen Stachelhai oder was auch immer. Und man hat dann erst gedacht, oh Gott, vielleicht hat die einen Tumor oder was ist da passiert. Und es gab auch eine These der sogenannten, pass auf, jetzt wird es total super wissenschaftlich, Parthenogenese. Und zwar ist es der wissenschaftliche Begriff für eine Jungfernzeugung. Also das, was
so wie bei uns eigentlich, ne?
So wie bei uns oder Maria, als Gott sie einfach geschwängert hat, so ist es irgendwie auch mit Charlotte passiert. So, was jetzt, warum sowas passiert, das sollte ich vielleicht noch dazu sagen, also wie so eine Parthenogenese passieren kann, ist, wenn ein Tier einen längeren Zeitraum keinen Kontakt zu Artgenossen hatte. Ziemlich schlau von der Natur, damit man sich
so
quasi
ein Archenoa-Prinzip.
Richtig, dass man sich trotzdem fortpflanzen kann, dass die Natur sich denkt, naja, dann fickt euch alle, dann fick ich mich selbst.
Ja.
Und befruchte mich dabei auch noch.
Schön, dass du es gesagt hast.
Es gibt jetzt endlich eine neue Ultraschalluntersuchung. Man konnte also in Charlotte reingucken und soll ich dir sagen, was da drin ist?
Sag's mir.
Vier Babys. Vier Babys, die Mutterleib schon fröhlich mit ihren kleinen Schwänzle hin und her flutschen.
Haben sie scharfe Zähne, Toja? Haben sie mehrere Zahnreihen?
Im Mutterleib auf. Das ist das, was wir bereits wissen wollen. Nein, also es ist so, diese Babys sind da drin. Man weiß nicht, wann die auf die Welt kommen. Und anscheinend steht dieser Rochen aber kurz vor Geburt. Also die hat sich tatsächlich selbst befruchtet. Es wird aber gesagt, dass die Überlebenschancen dieser Rochenbabys anscheinend sehr gering ist.
Weil es so viele sind?
Es liegt anscheinend daran, dass die Parthenogenese die Tendenz hat, Nachkommen zu produzieren, die nicht sehr gesund sind.
Oh.
Genau. Und es gibt so Studien mit Schlangen, Vögeln und Haien. Und da wurde festgestellt, dass eben diese Nachkommen nicht so lange gelebt haben. Die werden dann tot geboren oder sterben innerhalb kurzer Zeit.
Okay, vielleicht ist das der Grund, warum diese Urzeitkrebse immer nur so kurz leben. Weil, wie wir in der ominösen, gelöschten Folge besprochen haben, hat das eben auch, also Freddy war lange alleine, bevor Schlumpf in ihr Leben gekommen ist. Und das hat eben auch genauso funktioniert. Freddy hat sich selbst um den Nachwuchs gekümmert, ihn selbst erzeugt auch. Und dadurch, dass diese Triops-Zuchteier, die ja immer aus so Massenproduktionen wahrscheinlich kommen, weißt du, vielleicht sind das ja alles immer so mehr oder weniger so selbstbefruchtete. Ach, ist so eine Theorie. Naja,
weißt
ist
du,
ja auch
ich
egal.
Gedacht
ich hoffe, dass die Stachelrochenbabys, dass die überleben. Ja.
Du glaubst, dass die überleben?
Ich hoffe es.
Ach, du hoffst das. Ja, also wenn man sich die Statistiken anguckt, ich glaube, die Chancen stehen gering, aber es ist, ich finde es trotzdem, die Geschichte ist einfach trotzdem abgefahren. Und was ich mich nur wundere, ist, da wurde ja so ein Riesending draus gemacht, ne? Und es gibt aber Rochenarten, die das schon vorher gemacht haben. Also es ist jetzt nicht so, als wäre es der erste Rochen auf der Welt, der sich selber geschwängert hat.
Ja, aber der erste Stachelrochen, wo man das beobachtet.
Der erste Stachelrochen, muss man dazu sagen. Also vielleicht sind wir live dabei bei Evolution, beziehungsweise haben diesen Fall bei dieser Art das erste Mal gesehen. Was ich noch zu diesen Triops-Dingern sagen wollte, weißt du, was ich früher dachte? Also woher kommen diese Eier? Du sagst gerade Zucht, wo kommen die her? Gibt es da so ein Unternehmen und dann züchten die wie du so SeaWorlds mit Triopsen, warten bis die Eier legen und dann rösten die die und trocknen die einen, schicken die zu Yps? Oder wie funktioniert das?
Also es ist unterschiedlich, aber es gibt da tatsächlich ein Monopol.
Ach, du weißt das? Geil. Erzähl.
Naja, es gibt eine Firma, die All sich nur darum kümmert. Ich habe beides ausprobiert. Ich habe, ein Kind hat zu Weihnachten ein Triops-Set bekommen. Es ist natürlich jetzt, wie wenn du vor einem Hund sitzt und die ganze Zeit über Essen redest und der Hund darf aber nicht aufspringen. Das ist so ein bisschen gemein, wenn ich jetzt so intensiv darüber spreche.
Ja, verstehe. Mhm.
Aber genau, deswegen, also die haben wir ausprobiert und dann habe ich nochmal extra bei so einem Spezialisten nochmal Eier bestellt, um zu gucken, ob da irgendwas anders ist. Und ich kann dir sagen, die Schlupfrate war auf jeden Fall ähnlich oder sogar schlechter. Bei den Spezialisten. Allerdings, der Triops, der da rausgekommen ist, der war innerhalb von 2 Wochen so groß wie der andere in 4 Wochen.
Jetzt kommt Werbung.
Kommen wir zu unserem heutigen Werbepartner und zwar Clark. Eine App und alles da drin.
Ja, nicht ganz alles, aber alle Versicherungen auf jeden Fall.
Oh ja.
Ich muss ja sagen, ich habe mir ein E-Bike bestellt. Ich werde jetzt E-Bike fahren.
Du bist ja verrückt.
Ja. Und dabei sind einige Versicherungsthemen für mich aufgekommen. Und zwar zum einen natürlich eine Diebstahlversicherung, was geil ist, weil dann Clark wusste ich, dass das schon abgedeckt ist in anderen Versicherungen, die ich habe. Dann brauchte ich also keine neue. Welches Thema aber noch irgendwie so ein bisschen aufgeploppt ist in meinem Hirn, war, was ist eigentlich mit der Berufsunfähigkeitsversicherung? Weil ich wohne in Berlin, ich fahre Fahrrad in Berlin und ich weiß als Autofahrerin schon, wie oft ich gesehen habe, dass Fahrradfahrer übersehen wurden im Straßenverkehr. Mhm. Was passiert, wenn mir irgendwas passiert mit meiner Firma oder sonst
Ich übernehme
irgendwas?
Das nicht, Leila. Das muss Clark regeln. Ich übernehme
Gut,
das nicht.
Gut, das wäre jetzt meine erste Option gewesen. Die zweite Option ist natürlich eine Berufsunfähigkeitsversicherung. Und bei Clark ist es wirklich geil. Du hast alles im Blick. Du siehst sofort, wo du versichert bist, wo du dich vielleicht noch ein bisschen besser versichern kannst, wo du vielleicht dich auch noch ein bisschen günstiger versichern kannst. Und Clark funktioniert wirklich da wie so ein Makler.
Das Tolle ist, man hat ja oft Fragen, also ich zumindest, weil Versicherung, das ist für mich eine Welt. Ich will mich da auch nicht, ehrlich gesagt, nicht so viel mit beschäftigen. Ich will, dass andere sich damit beschäftigen. Und genau das macht Clark, und zwar mit Experten und Expertinnen, die sich persönlich um einen kümmern. Egal, ob jetzt Telefon, Videocall, Chat oder Mail, man kann die wirklich alles fragen und die helfen einem auch. Der große Vorteil ist, Clark gehört zu keiner Versicherungsgesellschaft. Das bedeutet, Clark berät dich immer unabhängig, also in deinem Interesse. Das ist mir persönlich sehr wichtig. Und wenn man jetzt denkt, ja, das hat ja bestimmt seinen Preis, das muss ja super teuer sein. Nein, die Clark-App und alle Leistungen sind kostenlos.
Und wir haben sogar noch ein Extra für unsere Hörer und Hörerinnen. Wenn ihr jetzt das auch mal ausprobieren wollt und euch die App runterladet, dann könnt ihr den Gutscheincode MILF44, alles groß geschrieben und 44 als Zahl, eingeben und dann zwei bestehende Versicherungen hochladen. Dann gibt es von Clark on top einen 30-Euro Shopping-Gutschein für Brands wie Zalando, Douglas oder IKEA dazu.
Also, probiert die Clark-App einfach mal aus, runterladen und ab geht's. Teilnahmebedingungen und alle weiteren Infos findet ihr wie immer in den Shownotes.
Werbung Ende.
Aha. Also, keine Ahnung, ob der vielleicht Steroide bekommen hat.
Weil weißt du, was ich früher dachte? Also ich hatte ja logischerweise auch diese, das war ja oft in diesen Heften immer drin, ne? Das war für mich auch immer das Highlight. Das war so einmal im Jahr gab es diese, auch bei Donald Duck oder Mickey Mouse oder so, in irgendeinem Heft war einmal im Jahr so diese Triops-Eier drin. Und ich meine, es wurde ja auch immer so marketingtechnisch schlau gemacht. Erstens sah nicht super süß aus, also nicht so fürchterlich wie bei dir. Die hatten so geile Nasen und süße Augen und Haare und eine Gitarre dabei und so. Und ich habe gedacht, dass diese Eier in der Tüte, weil es heißt ja Urzeitkrebse, dass die quasi aus der Urzeit kommen. Hm. Ich habe gedacht, die haben die ausgegraben und für mich, Toya Diebel, in Nürnberg in Yps-Heft gesteckt, damit ich die wiederbeleben kann quasi. Ich habe das Prinzip nicht ganz verstanden.
Ja, ich glaube, so lange überleben die tatsächlich nicht. Also diese Eier überleben super lange ohne Wasser und schlüpfen dann erst, wenn sie in Kontakt mit Wasser kommen. Aber ich glaube, es sind so 10 Jahre oder so. Also, oder das vielleicht ein bisschen länger. Aber ich glaube, jetzt aus der Urzeit wäre ein bisschen unrealistisch, dass da noch Eier befruchtet werden. Aber wer weiß. Weißt du? Keine Ahnung. Wenn wir Stachelrochen Patagonese haben können. Warte mal, wie heißt das?
Oh, frag mich nicht nochmal nach diesem komischen Wort. Pathogenomese.
Ja, genau. Wenn wir Stein.
Hab ich bei Weibers gehört.
wenn wir. Ach, egal.
Ist doch egal. Lella, ich hatte einen Gedanken gestern.
Und ich bin nicht mehr davon losgekommen.
Ja, ich bin nicht mehr davon losgekommen. Okay. Manchmal hat man ja so völlig absurde Gedanken. Und dann gerät man in so einen Strudel der Absurdität und kommt da nicht mehr raus. Und bei mir ist das gestern passiert. Ich war gestern in einer Klinik. Man muss sagen, es war sowieso Klinik, auch Klinik World. Ich war noch nie auf so einem großen Klinikgelände. Es war aber eine Uniklinik, vielleicht lag das einfach daran. So, und das war super nett. Also erstmal, es war wirklich nett. Also ich habe sehr viel positive Erlebnisse gehabt mit dem Personal da. Aber
der Moment, wenn dir einfällt, dass auch Menschen aus der Klinik den Podcast hören könnten.
Ja, die waren total
nett. Und du noch schnell was Positives einfügst, bevor du anfängst mega zu ranten.
Nein, ich muss sagen, ich war positiv überrascht, weil es ist ja wirklich ein krasser Apparat so. Ich habe eigentlich nur ein positives Erlebnis da gehabt. Aber es war all in all schon krass nervig. Also riesiges Gebäude, ich musste down hin und her rennen, von Gebäude zu Gebäude, wusste nie genau, wo ich hin muss, Zettel ziehen, Anmeldung, da irgendwas abholen, abgeben, hier Analyse, Erstgespräch, weiß ich nicht. Also ich musste down hin und her. Und dann habe ich mich gefragt, müssen das Super-Promis auch machen? Also, verstehe mich nicht falsch, ich denke ja nicht, dass ich ein Super-Promi bin, aber würde dann so Iris Berben wie ich auch so völlig abgehetzt übers Klinikgelände rennen und rumfluchen?
Nein.
Nee, ne?
Nee. Also ich habe zufällig in den letzten Stunden mit einem Super-Promi gesprochen, der gerade eine OP hinter sich hat.
Oh geil, ich wusste, dass du das weißt. Ja, erzähl.
Naja, also ich will jetzt nicht zu viele Details erzählen, aber mir wurde auf jeden Fall mitgeteilt, dass der behandelnde Arzt, der immer behandelt, zur OP sogar mitgekommen ist, obwohl er nicht mit operiert hat, einfach um sicherzugehen, dass alles irgendwie noch angenehmer verläuft. Und da dachte ich mir auch so, ja klar, also wenn man dann irgendwie so einen Status hat, ne, dann sind halt auch alle mega besorgt, dass alles so angenehm, unkompliziert und so positiv wie möglich abläuft, damit es einem gut geht. Und ich glaube nicht, dass diese Person irgendwo einen Zettel ziehen musste. Und bei einer Uniklinik, also Uniklinik ist ja sowieso schon, ne? Da sind ja so super viele, also du kriegst ja selten eine Oberarztbehandlung in der Uniklinik, würde ich sagen. Deswegen würden diese Menschen wahrscheinlich dann eh nicht dorthin gehen.
Das weiß ich jetzt gar nicht genau. Also in der Uniklinik würde ja auch generell
viel geforscht. Das ist ja auch Privatkliniken.
Es gibt Privatkliniken. Ja, genau. Jetzt geht es aber um Erwachsene. Was ist aber, wenn es um Kinder geht?
Auch da gibt
Weil
es bestimmt
Promis haben ja auch Kinder. Es gibt doch keine privaten Kinderkliniken, die so Promis. Also, das wäre ja so eine Parallelworld, Alter. Wie oft ich heute schon World gesagt habe. Aber das würde wirklich Das würde meine Vorstellungskraft sprengen. Gibt es Promi-Kliniken? Also alle, die ich so kenne, sind vielleicht auch gar nicht so krass berühmt, aber die gehen doch auch zum Gebären in normale Krankenhäuser.
Tun sie das wirklich?
Ey, ich bin nicht berühmt genug, vielleicht muss ich immer, wo gebären die denn?
Ich wollte jetzt gerade gucken.
Kliniken oder was?
Ich wollte jetzt gerade gucken, ob es eine Privatklinik für Kinder gibt. Und weißt du was, ich komme auf so ein Portal, wo ich 200 Euro monatlich zahlen soll, damit ich diese Kliniken sehe. Und ich denke mir einfach so.
Was? Boah, wie rich muss man sein? Nur um zu sehen, welche Kliniken. 200 Euro, Alter, im Monat. Boah, das ist so dekadent. Okay, also weil das habe ich mich nicht gefragt. Also muss man, wenn man mit einem Kind irgendwo hingeht oder selber, ich frage mich ja auch, naja, vielleicht wenn man selber gebärt, kann ich mir noch vorstellen, dass man dann auch so ein Privatzimmer kriegt und so. Aber mit einem Kind, also zum Beispiel auf der Station, wo ich war, gab es nicht mal ein Einzelzimmer. Oder vielleicht war das auch die Pöbelstation. Weißt du, was ich meine? Also vielleicht gibt es ja auch wie so einen vierten geheimen Stock, wo so alles aus Gold ist und alle werden so in Watte rumgefahren und alle haben Goldspritzen.
Du bist auch gesetzlich versichert, ne?
Freiwillig gesetzlich.
Ja, ja, genau. Cool.
Ja, geht ja nicht anders. Selbstständig.
Naja, du kannst also, es ja privat, ne? Also, ich kann es halt nicht, aber.
Also es geht auch privat, aber also das, ich weiß nicht, wen das interessiert,
eigentlich,
aber
mit
ich habe das jetzt nicht gemacht.
Muss mal kurz einsehen. Wir schneiden diese Folge heute übrigens nicht, was das Ganze noch schöner macht.
Ach so, ich wollte jetzt gerade meine Versicherungsnummer durchgeben.
Nee, ich meinte nur hier, wenn es bei mir auf meiner Seite Geräusche gibt. Genau, was wollte ich sagen? Ah ja, genau. Du hast ja im Podcast schon mal darüber gesprochen, dass du auch schon psychologische Hilfe in Anspruch genommen hast. Und damit fällst du ja für eine private Krankenversicherung eigentlich durch.
Eigentlich durch. Aber damals, also das ist ja schon wirklich sehr lange her auch, da weiß ich gar nicht. Nee, ich war glaube ich, noch nie privat versichert. Ich weiß gerade gar nicht. Aber ich habe das gemacht, weil hier auf dem Dorf ist es irgendwie ein bisschen egal. Weil es gibt so eh nur zwei Ärzte gefühlt.
Und ja, klar, aber du.
Scheißegal, ob du unversichert bist.
Aber du zahlst ja wahrscheinlich einen sehr hohen Beitrag, weil du gesetzlich freiwillig versichert bist.
Ja, das ist nur der Unterschied, ist nicht so groß tatsächlich. Also ich habe natürlich auch, es gibt ja Portale, wie wir wissen, wo man tolle Vergleiche ziehen kann. Und bei mir kam leider raus, dass es keinen großen Unterschied macht und vor allem, weil ich Kinder habe.
Ja, stimmt, ja. Du hast ja auch
kam das so ein bisschen dann, dass
ich dachte, also, private Kinderklinik in München mit Wohlfühlambiente. Alles unter einem Dach, die Fachbereiche unserer Münchner Kinderklinik. Wow, da gibt's wirklich alles. Gastroenterologie, Pneumologie, Allergologie, Onkologie, Kardiologie.
Hey, wenn jemand zuhört, der so ein Promi-Arzt oder Promi-Ärztin ist, ich würde da einfach mal, muss ja keinen Namen nennen und so, wir machen das alles anonym. Kannst du, wenn du dazu hörst, einfach mal bitte erzählen, wie sich das so unterscheidet? Was kriegen die ganzen Promis? Ich will das wissen. Ich glaube, das wäre für mich der einzige wahre Grund, richtig prominent sein zu wollen, weil man dann eine richtig geile Krankenhausatmosphäre erwischt. Weil Krankenhaus ist nie geil. Aber wenn du so super Promi bist und dann, weiß ich nicht, vielleicht gibt es dann auch so geiles Essen, so Jakobsmuscheln und dann immer Netflix überall und Prime und alles ist geil und du hast du wie im Flugzeug, weißt du, kriegst du so geile Kopfhörer und einen Schlafanzug aus Vlies so, und so pushen und dann kommt immer ab und zu wie so eine Stewardess und überreicht dir so Kaltgetränke. So stelle ich mir das dann vor. Entschuldigen Sie,
ja, es ist ja schon krass, ne? Weil also im Krankenhaus, wenn man da ist, man fühlt sich schon, als ob man zu viel ist. Und als ob man den Leuten auf die Nerven geht, dass man überhaupt existiert, dass man überhaupt krank ist. Und man ist immer so, okay, ich habe jetzt hier 8,5 Stunden gewartet und ich will eigentlich auch nicht nerven. Aber nach 8,5 Stunden fragt man dann vielleicht auch nochmal so, mit welcher Zeit man rechnen kann. Und dann wird man am besten angefahren und vielleicht hat man auch Glück. Und da ist jemand, der halt irgendwie nett sagt, du bist hier nicht die Priorität. Aber ja, ich finde das auch ein super unangenehmes Gefühl. Ich weiß noch nicht, ob es mir das wert wäre, in eine Privatklinik zu gehen.
Also ich war gestern, glaube ich, so 5 Stunden oder so da. Und ich muss schon sagen, ich habe höchsten, und jetzt mal sage ich jetzt echt
oh,
nicht.
Oh, da hast du wohl gesagt, wie viele Follower auf Instagram du hast, wenn du nur 5 Stunden da warst.
Ich bin schon mit meinem Handy da reingelaufen, so wie mit so einem Zauberstab bin ich da reingelaufen. Achtung, Achtung, hier kommt ein Influencer. Nein, also ich sag das jetzt ohne irgendwie, das ist kein, weil ich jetzt irgendwie gut dastehen will oder so, sondern ich muss echt sagen, ich habe schon sehr hohen Respekt davor, wie so Klinikpersonal arbeitet. Sicherlich gibt es da ein paar Arschgeigen, so wie es halt überall in jeder Branche gibt, aber ich glaube, dieser Druck und dieses Arbeitspensum in einer Klinik, gerade in so einer Notaufnahme, das ist schon, das stelle ich mir wirklich hardcore vor.
Ja,
und,
absolut.
Ich war halt gestern dann in so einem Bereich, ich wurde irgendwie falsch dann auch geleitet, ist ja auch egal, ich musste nicht in die Notaufnahme, aber ich stand dann da halt irgendwie rum und konnte das dann so eine Stunde beobachten und was da für Leute reinkommen, und man muss ja sagen, ich verstehe das, wenn das eigene Kind was hat, dann sind die meisten Eltern so, mein Kind muss sofort behandelt werden. Ich muss sofort, das ganz schnell, Prior A, das ist das Allerwichtigste. Und natürlich ist es aber so, dass die ja auch priorisieren müssen und auch können, welche Kinder zum Beispiel halt als erstes dran sind. Und da mit diesen Eltern auch down zu fighten, ey, das, und die, also die, mit der, die ich halt dann da beobachtet, die ist so ruhig geblieben die ganze Zeit, obwohl da so viele Arscheltern auch waren, die dann auch so unfreundlich waren die ganze Zeit, obwohl sie voll nett war. Das ist schon, naja, wir wissen alle, die sind unterbezahlt und die arbeiten viel zu viel. Und deswegen wollte ich mal kurz meinen Hut ziehen und mehr Komplimente braucht ihr jetzt auch nicht.
Ja, absolut. Ich meine, Krankenhaus ist für alle Beteiligten Kacke. Also. Ja. Außer in der Münchner Privatklinik für Kinder. Also schreibt uns gerne für 10% Rabatt mit Code ViberSRichieRich10. Und
ja, das würde ich echt gerne mal. Wir haben doch Promi-Freunde und Freundinnen. Also so richtig hardcore, die auch Kinder haben. Das kann man doch wohl mal rausfinden, oder?
Also, mir fallen jetzt nicht so viele ein.
Ja, aber das ist dann meine nächste Frage. Überleg mal. Wer ist in Deutschland, fällt dir ein, sagen wir mal nur Frauen, wer ist so richtig berühmt, richtig doll berühmt?
Barbara Schöneberger.
Ja, habe ich mir auch gedacht.
Kinder?
Ich habe auch erst an Iris Berben gedacht. Ne, so.
Hat Iris Berben, ah ja, klar, natürlich, der macht ja auch Film.
Aber wer ist noch so richtig berühmt, weil die richtig berühmten Deutschen, die sind ja abgehauen direkt, so Diane Kruger und so, die sind ja dann alle schnell Hollywood zu den echten Promis.
Hm. Boah, ganz ehrlich, da bin ich auf jeden Fall die Falsche. Da bist du doch viel, viel besser drin.
Interessiert. Ja, ich kenne mich halt eher in so, das so Boulevard, ne? Aber so richtig, ich habe das Gefühl, so eine A-Riege, wie jetzt in Hollywood, gibt es gar nicht so wirklich. Und ich habe mir dann auch überlegt, so müssen die dann auch so Beamtengänge machen und dann mal beim Finanzamt eine Nummer ziehen und beim Bürgeramt und so. Wie funktioniert das denn bei
ja,
so Superpromis?
Ja, da passiert schon viel über Gefallen auch, ne? Also das Ding ist, es ist doch klar, dass ich auch nicht so viele Promis kenne. Wenn ich jetzt irgendwas sage, dann kann man das relativ easy auf die Person zurückführen. Deswegen will ich mich jetzt gar nicht so dazu äußern, aber ich krieg's schon auch von Bekannten und von weitläufig sehr entfernten Menschen, mit denen ich noch nie irgendwo erschienen bin, mit, dass da vieles auch einfach über Connections dann läuft. Und das, ne, also das, wo du dann vielleicht beim Bürgeramt angefahren wirst, weil du den falschen Antrag mitgebracht hast, ja. Da wird eine andere Person dann mit offenen Armen halt empfangen. Das ist nicht fair, aber es sind halt so ein paar von diesen Privilegien, die dann Menschen ab einem gewissen Level mitbringen. Und ich würde sagen, dass es eben nichts mit Instagram-Followern zu tun hat. Also ich bin mir sicher, dass Influencer mit einer Reichweite von 6 Millionen Followern nicht diese Privilegien haben, wie diese anderen Leute.
Diese alten
die
Promis,
vielleicht,
meinst du?
Ja, genau, die vielleicht viel weniger Reichweite haben im Leben, was ja inzwischen eigentlich am meisten wert ist in unserer Branche. Die aber dann eben mal, keine Ahnung, irgendwo einen Fernsehauftritt hatten, wo eine Oma halt Tränen in den Augen hatte und dann, ja.
Mhm. Ja, das ist eh krass, wie sich das so gewandelt hat, dieses also Promi-Promi, dieses Promi-Promi. Weißt du, wenn ich an super Promis denke, dann fallen mir natürlich so Hollywood, Drew Barrymore, Cameron Diaz, so diese Riege ein. Da denke ich jetzt nicht unbedingt an eine Influencerin.
So. Ja, total, weil irgendwie ist es so, also keine Ahnung, ich gucke auch teilweise auf Instagram und dann sehe ich deutsche Influencer mit irgendwie wirklich 6 Millionen Followern und ich denke mir so, wer ist das? Ich habe noch nie von dieser Person gehört, aber die Zielgruppe ist dann halt einfach sehr viel jünger als ich und deswegen bin ich dieser Person noch nicht begegnet und die hat irgendwie einen großen TikTok-Account, wo dann irgendwie 18 Millionen Follower sind oder
ja,
so.
Ja, das ist total krank,
also,
ey.
wo ich halt gar nicht irgendwie mitkomme, wo ich mich so richtig boomermäßig auch fühle oder teilweise. Aber ja, es ist, wir sind irgendwo jetzt noch so dazwischen, glaube ich. Ich glaube, wir waren so die erste Generation an Menschen, die so ein bisschen Öffentlichkeit auch haben, die auch.
Für nichts.
Die, nein, aber die so, weißt du, die so ein bisschen so ein Zwischending hatten zwischen so Veröffentlichungen und aber auch Instagram-Followern.
Ja, also Internetphänomene, einfach so Internetpersonen.
Voll, aber irgendwie hatte ich auch beides, weißt du? Also ich hatte Sachen, die nur im Internet stattgefunden haben und ich hatte Sachen, die nur irgendwie in der Öffentlichkeit stattgefunden haben. Und deswegen sehe ich mich irgendwie so voll dazwischen. Und also ich werde nie nur Social-Media-Star werden, das ist eh, der Zug ist abgefahren. Aber ich werde auch wahrscheinlich nie mehr irgendwie nur Öffentlichkeitsperson sein.
Ja, gute Arbeit ja dran. Also ich bin ja immer noch dafür, dass ihr endlich mal ein Format geschaffen wird. Ich bin ja immer noch für die, was, die Bachelorette wollten wir ja mit dir auf jeden Fall machen.
Oh Mann, die Bachelorette würde ich immer noch machen. Ich würde auch Let's Dance machen.
Ah, verdammt. Ja, Let's Dance. Boah, das würde ich ja nie machen, aber wir schon mal gesagt. Boah, voll anstrengend, Alter. Hast du da einen Muskelkater? Bestimmt super anstrengend. Ich sehe das gerade mal bei Sophia Thiel. Also die tanzt ja Wahnsinn, aber das ist ja so anstrengend. Also es ist ja, ich finde es total crazy. Ich würde das niemals machen. Da würde ich lieber Bachelorette sein. Ich weiß ja nicht, ob du aktuell Bachelor verfolgst, guckst. Ah, du, Kunat, was frage ich dich überhaupt? Also aktuell ist ja hier noch die Bachelors laufen, ja. Das ist das große Finale steht an. Mhm. Es gibt ja 2 Bachelors dieses Jahr.
Okay.
Hast du überhaupt mitgekriegt?
Nee.
Also Bachelor ist ja eigentlich immer so ein Typ und der sucht sich dann aus, weiß nicht, wie viele Frauen.
Oh, es sind 2 in einer Sendung?
Jetzt sind es 2, genau. 2.
Okay.
Mhm. So, und beide von denen durften im Vorhinein Frauen kennenlernen und dann entscheiden, welche von denen mit nach Südafrika gehen. Und jeder hat quasi so seine Gruppe, sag ich mal.
Okay, und die dürfen dann aber, also die werden dann trotzdem zusammen. Also die bleiben
Frauen
zusammen.
Leben in einem Haus, genau. Die Frauen leben
von
in einem Haus.
Von beiden Bachelorn.
Richtig.
Und die dürfen aber dann auch so kreuz und quer sich da
dürfen
so durchdaten.
Dürfen die theoretisch schon, okay. Aber ich meine, das ist jetzt schon, das Finale ist jetzt schon da. Also
okay.
Das, es gab, glaube ich, mal eine, die geswitcht hat, aber die wurde schon direkt eliminiert. Also die sind schon sehr fixiert auf ihren Bachelor, so.
Mhm, okay.
Und das ist, ich war erst sehr skeptisch, aber ich muss ganz ehrlich sagen, mir hat die aktuelle Bachelors Staffel sehr, sehr gut gefallen. Also, wer ein Trash-Herz hat wie ich, der sollte da mal reingucken. Es ist wirklich geil, muss ich wirklich sagen.
Also, mein Trash-Herz fängt ja bei Love is Blind an und hört dort auch wieder auf.
Ja, genau. Love is Blind Sweden, großartige Staffel.
Oh mein Gott, ich dachte mir echt, in den ersten 5 Minuten dachte ich mir so, wie unfair ist das bitte? Die Frauen waren alle so mega Bombe optisch. Und die Typen größtenteils fand ich echt so, geht so.
Schweden?
Ja. Ja. Fandest du nicht?
Ich habe das schon vor 6 Wochen geguckt.
Okay.
Ich muss mich dabei ganz
ja,
kurz
wieder nicht
in meinem Gehirn reinbeamen.
Weil ich meine,
ja,
ich denke mir immer so am Anfang.
Die waren
Anfang,
aber so selbstbewusst. Das ist mir sofort aufgefallen, wie selbstbewusst die Männer waren.
Voll.
Gegenüber den Frauen.
Ja, auch so grundlos.
Halt mal ballflach, Digga.
Voll.
So geil bist du jetzt auch
aber
nicht.
Aber ich denke mir immer, in der ersten Folge von Love is Blind, denke ich mir immer so, was hat die Produktion sich dabei gedacht, ne? Weil es gibt halt so Staffeln, wo einfach alle aussehen wie so Göttinnen und Götter.
Ja,
und
ja.
Ich meine, das ist ja nicht unerheblich, ne? Weil auch wenn es darum geht, dass Liebe blind ist, ist es ja trotzdem schon nochmal eine andere Reaktion, wenn du dann die Liebe deines Lebens das erste Mal siehst und sie vielleicht optisch eher einem Schönheitsideal entspricht, als wenn das jetzt irgendwie so eine Normalo-Person ist. Ne?
Aber es gab ja 2 Pärchen, wo, finde ich, dieser Fall eingetreten ist bei Love is Blind Sweden. Also man muss dazu sagen, für alle, die das Format nicht kennen, die sitzen in so Waben, die Menschen, und sehen sich nicht. Also die Pärchen lernen sich nur durch Gespräche kennen und können dann alle möglichen Partner und Partnerinnen kennenlernen, aber nur durch die Gespräche, die sehen sich nicht. Und da müssen die sich irgendwann festlegen, wen die am geilsten finden und wem sie einen Antrag machen. Und erst wenn sie quasi den Antrag vollziehen, also auf die Knie gehen, da sehen die sich.
Mhm.
Und wenn der quasi der Vorhang runtergeht, das ist eigentlich mein Lieblingsmoment. Ist ja ein bisschen wie bei Hochzeit auf den ersten Blick. Wenn man
die Tür
den ersten Blick, wenn die Tür aufgeht und guckt, wie die Reaktion ist. Und ich finde, das ist so bezeichnend. Man weiß eigentlich schon beim ersten Blick, ob das was wird oder nicht.
Ja, wobei so ganz verallgemeinern kann man das nicht, finde ich, weil mich auch schon Pärchen überrascht haben, die irgendwie so auf den ersten Blick vielleicht eher so, ne, da kommt dann immer dieses, ah, ich muss jetzt gerade noch die Stimme zu dem Gesicht zuordnen, das sagen die dann ganz oft.
Ja, genau.
Da hast du dann, oh Gott, das sind schon so, ne, ich habe alle Staffeln gesehen. Also ich habe auch eine Staffel Brasilien mir angeschaut, die Japan-Staffel habe ich noch nicht gesehen.
USA Deutschland, ist ganz neu.
Deutschland kommt auch bald.
Deutschland kommt bald. Wieso ja, machst du da USA? Nicht überall mit? Vielleicht muss ich da mal ein bisschen drum kümmern.
Ich hab gewissen Kriterien nicht entsprochen.
Also
außerdem, nee, aber ich weiß natürlich die Kriterien, weil ich habe mir den Bewerbungsaufruf durchgelesen. Ich habe dem nicht entsprochen und außerdem ist es, glaube ich, ein bisschen bescheuert, wenn eine Podcasterin bei Love is Blind mitmacht.
Ja, okay. Ja, okay.
Also das fände ich irgendwie ein bisschen, also ich würde mich aufregen darüber als Zuschauerin. Deswegen, aber ich kenne Leute, die sich beworben haben. Ich weiß nicht, ob es geklappt hat. Ich habe nicht gefragt, aber ich hoffe, dass ich jemanden sehe, den ich kenne.
Geil.
Ja, genau. Deswegen, also so ein paar Sachen, da merkt man das eben schon, dass es so ein bisschen eine kleine Überraschung ist, optisch. Aber dann gibt es eben trotzdem Leute, die so davon überzeugt sind, dass diese Bindung, die da aufgebaut wurde in der ersten Woche, wo sie sich nicht gesehen haben, dass das halt so viel stärker ist, dass sie total bereit sind, daran zu arbeiten oder sich darauf trotzdem einzulassen und das dann auch wirklich hinkriegen.
Mhm.
Aber generell, wenn jemand da sitzt und ich denke mir auch immer so, warum bewerbst du dich dort, wenn du eh so ein total oberflächlicher Mensch bist und eigentlich nicht daran glaubst, aber ich glaube, das ist auch Absicht, damit es so ein bisschen, ne, auch ein bisschen unterhaltsam ist. Aber da gibt es echt so Leute, vor allem Typen, habe ich das Gefühl, die dann sich da hinsetzen und sagen, ja, eigentlich bin ich ein super oberflächlicher Mensch.
Mhm.
Und dann, ja,
Mir ist es lieber, wenn das jemand sagt, als wenn jemand einfach nur oberflächlich ist und es
ja,
nicht
voll, das
beschreibt.
Ja.
Weil es ist nicht so, dass ich das honoriere oder irgendwie geil finde, wenn jemand sagt, du, ich bin ein total oberflächlicher Mensch, aber immerhin weiß ich dann, woran ich bin. Weil ich finde es einfach dann super unattraktiv. Es gibt aber Leute, die sprechen das nicht aus und verpacken das dann in so Floskeln oder in so Ausreden.
Hm.
Ich habe gerade drüber nachgedacht, ob ich mich verlieben könnte, ohne jemanden zu sehen. Und habe so ein bisschen an meine Teenzeit gedacht.
Ja, als ICQ-Chat.
Weil ich sehr viel in so Chats unterwegs war. Und ich habe mal mit 15, 16 in so einem Teenie-Chat, weiß ich nicht, Antenne Bayern oder wo auch immer das mal wieder war, jemanden kennengelernt, einen Jungen, der dann, ich glaube, der war ein Jahr älter als ich und wir haben über Wochen, über Monate lang haben wir geschrieben und dann auch irgendwann telefoniert und hatten uns nie gesehen. Und wir hatten dann irgendwann auch erst ganz spät ein Bild ausgetauscht, weil das war ja schon ein riesen Schritt, dann ein Bild auszutauschen. Und ich weiß noch, dass der überhaupt nicht mein Typ war. Ich glaube, Tom hieß der.
Ja, der hieß wahrscheinlich Tom.
Oder war das der von MySpace? Vielleicht verwechsel ich da gerade was. Ich habe mich in Tom von MySpace verliebt.
Du meinst, es war kein über 60-Jähriger?
Nein, der war 16. Also der war so alt wie ich. Was ich im Nachgang echt, dass ich da, ich weiß nicht mal, ob ich das meiner Mutter damals erzählt hatte, aber aus der heutigen Sicht völlig, also wenn es mich vorstellt, wäre meine Tochter und die trifft sich da mit irgendeinem Typen, der behauptet, er wäre 16, alleine.
Ah, ihr habt euch getroffen?
Wir haben uns getroffen.
Okay, wow, okay. Krass.
Wir haben uns dann getroffen.
Und dann hast du ihm das Herz gebrochen.
Und haben uns dann auch, wir haben das irgendwie dann auch so vereinbart, ich komme mit einer Freundin, er kommt mit einem Freund, damit es irgendwie, ich weiß nicht, ist das so lange her, ich war 15. Aber ja, dann waren wir da irgendwie, ich weiß gar nicht. Ich glaube, wir waren so kurz zusammen dann, ja.
Okay, spannend.
Also ich glaube, es geht, ich meine, ich war sehr jung und ich weiß nicht, ob man das vergleichen kann, aber ich finde, dass so ein so viel Kontakt darüber Internet, das ist ja heutzutage einfach so. Oder wenn ich an meine eine Tinder-Bekanntschaft denke, die dann irgendwann im Knast gelandet ist, mit dem hatte ich ja auch vor allem Kontakt über Telefon. Also ich glaube, das Sprachi telefonieren oder chatten war. Wir haben uns zwar dann auch gesehen, aber vor allem war der Kontakt eigentlich schriftlich. In den war ich auch voll verliebt. Mhm. Einfach, weil ich dem seinen Charakter so mochte. Mhm. Und je älter ich werde, na, das darf jetzt Schatzi nicht hören, desto wichtiger ist mir eigentlich der Charakter.
Das darf Schatzi nicht hören, weil Schatzi so optisch so eine 10 ist. Ne?
Der ist eine 11 von 10.
Ich frage mich das auch jedes Mal, wenn ich diese Show anschaue. Eigentlich geht es mir nur darum, dass ich mich das bei jeder Staffel frage. Und ich glaube, ich würde mich sehr gut, sehr schnell verlieben können. Aber ich glaube auch, dass wenn ich dann in dieser, also die gehen nach dieser Woche in den Pots, gehen die dann immer eine Woche in Flitterwochen.
Genau.
Vor der Hochzeit noch. Wo sie eine Woche in Mexiko oder irgendwo Geiles abhängen und zusammen Urlaub machen. Und ich glaube auch, dass ich das vielleicht auch noch hinkriegen würde. Aber spätestens, wenn die dann zusammenziehen müssen.
Ja, und die Kamera vielleicht auch weg ist.
Dieser Reality-Check irgendwie kommt.
Oh, schrecklich. Ja.
Also, ich kann mal so sagen, ne? Von sehr, sehr vielen Kurzzeitbeziehungen, die ich in meinem Leben hatte, haben es vielleicht 3 in die nächste Runde geschafft, was das angeht. Also was so ein Reality-Check angeht, vielleicht 4. Aber ich meine, ich bin 31 und das ist eine sehr schlechte Quote. Und ich finde es auch echt krass. Also ich meine, die haben 4 Wochen, glaube ich, bis sie vor den Altar gehen und sich dann vor dem Altar entscheiden, ob sie das machen oder nicht. Und ich meine, ich bin ja all in, Layla, ne? Das mit den 4 Wochen ist jetzt nicht so das Problem, was ich mir so vorstelle. Du hast ja dann auch super intensiv Zeit mit der anderen Person verbracht. Aber das ist halt schon nochmal krass, ne? Und dann noch mit den Kameras und dann benehmen die Leute sich auch nochmal extra gut. Und dann siehst du vielleicht auch so den Unterschied, wenn die Kamera läuft und wenn die Kamera aus ist. Und viele Leute bewerben sich dort auch vielleicht aus den falschen Gründen. Keine Ahnung.
Das sehe ich jetzt zum Beispiel auch bei dem Bachelors. Jetzt kann es sein, dass Leute direkt anrufen und sagen, Toja, du hast so Unrecht und was? Wie kannst du das nur sagen? Da ist eine Kandidatin meiner Meinung nach dabei, die dort mitgemacht hat, um den Typen zu verführen oder ich sag mal, um möglichst weit zu kommen. Und jetzt, wo er quasi sich öffnet und sagt, hey, ich finde dich gut, hat sogar zu ihr gesagt, ich habe mich in dich verliebt. Jetzt auf einmal sagt sie, ja, mir ist das alles zu viel und ich merke, mein Bauchgefühl sagt nein und ist so total bossy ihm gegenüber, sagt auch, ja, es ist auch meine Entscheidung und jetzt auf einmal kippt das so und er sagt auch, ja, ich fühle mich, als wäre sie die Bachelorette.
Ja, gut, und, aber also, das auf jeden ist auch Fall so ein Phänomen, ne? Ich meine, spielen ist vielleicht das falsche Wort, aber da kämpfen ja viele Frauen dann in dem Moment um einen Typen. Und da gibt's ja dann auch so ein bisschen das Phänomen.
Wenn sie den Typen dann quasi haben.
Ja, dass dann so ein bisschen die Realität kommt. So was habe ich mir hier eigentlich geangelt. Es ging nicht nur um den Wettkampf, wer hier gewinnt, sondern am Ende habe ich dann eben auch ein Gegenüber, was vielleicht irgendwas von mir erwartet.
Naja, ich bin jetzt mal gespannt, wen die Herren Bachelors wählen werden. Ich kann sagen, einen finde ich ganz furchtbar. Servus. Und den anderen finde ich toll. Den anderen finde ich gut.
Und ihr müsst jetzt raten, wer von den beiden gemeint ist. Toja, ich musste gestern so ein bisschen lachen, weil ich an unsere Folge gedacht habe, die wir, ich weiß gar nicht mehr, Ende letzten Jahres, glaube ich, aufgenommen haben, wie wir uns das neue Jahr vorstellen, was wir uns vornehmen und so weiter. Und
ach ja, wolltest du nicht irgendwas Krasses, Neues in deinem Leben ändern? Da sollte auch ein Umschwung passieren.
Ja, ziemlich viel, ja. Oh mein Gott, vor allem, weißt du noch, wo ich gesagt habe, nächstes Jahr werde ich echt weniger arbeiten. Ich muss mehr Quality Time haben und
Nein, du wolltest auch was gründen, hast du gesagt.
Ja, ich wollte auch was gründen. Tatsächlich ist das nicht so unrealistisch gerade, weil ich ja jetzt 2 Läden habe.
Oh Gott, okay.
Aber, also gewisse Dinge, also ja, kleiner Spoiler. Ich habe keine Geschäftsführung für Muniek gefunden. Ich habe mit ein paar Leuten gesprochen. Ich konnte niemanden finden, bei dem ich ein gutes Gefühl hatte. Und auch nicht ansatzweise. Also es war jetzt auch keine schwere Entscheidung oder so. Deswegen bin ich wieder zu 100% am Start dort. Und ich würde sogar 180% sagen, weil ich gerade so lange Arbeitstage habe.
Oh Gott.
Und dachte mir so vor 2 Tagen, also ich bin jetzt gerade am Wochenende in Düsseldorf, weil ich Showroom-Termine habe.
Auch ganz und, in der Nähe.
Mhm, genau, bei Hackeburg um die Ecke. Ich bin auch an Hackeburg vorbeigefahren und habe Toya ein Foto geschickt, auf das sie nicht reagiert hat, in der Hoffnung, dass sie dann 5 Stunden später schreiben kann, ah, sorry, ich hatte mein Handy nicht dabei.
Oh, Entschuldigung, dass ich in der Klinik war, Frau Lohfeier. Entschuldigung, ja, das dass ich von Haus zu Haus hin
Mann, ey, rennen musste. Es wäre so geil, wenn du dich totstellst, wenn ich irgendwie in der Nähe bin. So. Oh. ja, genau. Und ich hatte länger schon kein Wochenende mehr und denke mir so, was zur Hölle eigentlich mit diesem Leben? Was ist das für eins live? Sagt man das noch? Nee, ne? Das ist inzwischen wahrscheinlich schon so ein Boomer-Spruch.
Was ist das für eins Leben? Stimmt.
Ja, das ist wirklich krass. Ich meine, es passieren gerade wirklich richtig viele coole Sachen. Und zwar auch genauso, wie ich das mir vorgestellt habe. Das ist halt mega geil. Wir haben einfach die Werbefläche gegenüber vom Soho-Haus bekommen.
Nein, ja. Habt ihr wirklich? Wie viel Geld kostet das?
Also
darf man das sagen?
Viel Geld.
Darf man das sagen?
Nee, ich glaube, man darf das nicht sagen, weil die bekommen wahrscheinlich jeder, also jeder bekommt so ein individuelles Angebot, würde ich sagen. Ja. Und man verdirbt ihnen damit wahrscheinlich die Preise.
Okay, ich rate nur und du brauchst dir gar nichts sagen.
Okay, ich nicke oder schüttel den Kopf und unsere Hörer wissen es dann aber nicht, okay?
Okay, also es ist eine große, große Plakatfläche gegenüber, ich weiß ja, wo dein Laden ist, eine Fläche, wie lang? Für wie lang?
2 Wochen.
2 Wochen, das ist auch echt lang. Ich würde sagen, 1.000 Euro. 2.000 Euro. Ah, wollte ich als erst. Achso, 3.000 Euro.
Wir haben das nicht bis zum Ende durchgeplant.
14.000 Euro.
Herzlich willkommen bei der ungeschnittenen Folge. Naja, es ist auf jeden Fall sauteuer, finde ich.
Aber ist alles scheiße teuer.
Alles ist scheiße teuer, aber ich glaube trotzdem. Boah, und weißt du, was wir dieses Jahr auch machen? Was auch, also ich habe so mir, zum Glück haben wir immer den Herbst und Winter, um ein bisschen Sachen zu planen, sage ich mal.
Ja.
Ne? Und da habe ich mir sehr, sehr viele Gedanken gemacht. Und unter anderem hatte ich so überlegt, also wir sind ja schon so relativ, also vom Auftreten her, so relativ groß, sind aber so ein Mini-Team. Und ich war so, irgendwo haben wir so eine Stufe verpasst, die andere Unternehmen vielleicht haben. Dadurch, dass ich halt irgendwie auf Social Media eine große Reichweite habe und auch einen großen Anspruch an der irgendwie nach außen Kommunikation. Und dachte mir so, irgendwo müssen wir diesen Zwischenschritt nochmal nachholen, weil der ja total wichtig ist für die Entwicklung von der Firma. Deswegen gehen wir ab April auf den Mauerpark-Flohmarkt. Mit einem Händlerstand.
Das finde ich ja cool.
Und ich dachte so, also es ist mega schwer, einen Händlerstand dort zu bekommen, weil alle wollen das. Und wir haben halt jetzt so die Zusage bekommen. Zumindest schon mal für einen Sonntag. Und ich gucke mir an, wie das läuft. Und dann würde ich das eigentlich eher regelmäßig machen, weil ich dachte mir, wie cool ist das bitte? Die Leute können vor Ort was anprobieren. Da sind super viele Touristen auch. Das heißt, man trifft nicht nur Leute aus Berlin, sondern wirklich aus ganz Deutschland. Und irgendwie ist das so ein Zwischenschritt, der mir gefehlt hat.
Das finde ich ja mega cool. Da komme ich auch mal vorbei.
Gerne. Du kommst ja extra aus Hackeburg nach Berlin auf den Mauerpark.
Ja, komme ich auf jeden Fall. Wir nehmen ja die nächste Folge auch, glaube ich, wieder live auf, oder? Ich bin auch nächste Woche wieder in Berlin.
Damit ich hier mein Programm wieder komplett zerlege, so wie letztes Mal.
Genau, damit wir endlich wieder Folgen löschen können.
Ja.
Da sehen wir uns wieder in Berlin. Ja, wir shooten was. Am Donnerstag
was
kommt ein neues Modell raus. Brazilian Bliss. Wir haben ein neues Modell. Es ist fast shocking. Es wird bei euch auch nicht anders sein, wie lange das manchmal dauert von quasi der Idee. Oder sagen wir mal nicht mal die Idee, ja, sondern wirklich, wenn du den fertigen Entwurf hast, also die fertige technische Zeichnung von etwas, da muss man ja ein Sample machen lassen, für alle, die das nicht wissen. Dann kommt ein Sample an, dann gefällt dir der Stoff nicht oder dann ist, weiß ich nicht, das Bündchen zu breit, zu eng, die Naht ist scheiße oder passt nicht oder das ist falsch gradiert, also die verschiedenen Größen, die S passt nicht der S, die XL nicht der XL und so weiter. Und das hört sich immer alles so mega easy an, aber dann, das dauert dann immer so lange, bis das dann wirklich, obwohl du ja nicht weißt, was du willst, bis du dann das fertige Produkt in der Hand hast und jetzt ist es tatsächlich auch schon eingestockt. Das ist auch das erste Mal in der Geschichte von Buds, dass wir quasi etwas releasen und das Produkt ist schon eingestockt.
Geil, ja. Das ist auch auf jeden Fall ein ganz anderes Gefühl. Da haben wir auch sehr lange drauf gewartet mit Moniek. Und es ist schon geil, wenn man Sachen verkauft, die man schon hat.
Ja, es ist natürlich tausendmal einfacher.
Ansonsten verlässt man sich natürlich sehr viel auf so Versprechen und Zeiteinschätzungen, die sehr optimistisch sind. Und dann kommt es schnell mal dazu, dass die Sachen erst 2 Monate später verschickt werden und die Leute natürlich mega abgefuckt sind, zu Recht auch. Ich habe so ein kleines Problemkind gerade. Und zwar habe ich so ein neues Unterteil gemacht für den Triangle-Bikini. Weil der Triangle-Bikini ist ja super, super knapp und das Unterteil, was wir als erstes dafür hatten, auch, was sehr geil ist und viele Leute feiern das auch, aber viele Leute sind auch so, dass sie das Oberteil nicht kaufen, weil das Unterteil zu knapp ist. Und oder weil ihnen das zu knapp ist. Und deswegen haben wir jetzt noch so ein zweites Unterteil gemacht, was mega geil aussieht. Es macht einfach voll den geilen Arsch, muss ich ehrlich sagen. Es ist aber so sehr bedeckt, ohne dass es jetzt irgendwie so zugepackt ist. Und das Problem ist, wir hatten dafür schon 3 Fittings und da kommen ja jedes Mal jede Größe, die wir on Stock anbieten. Das sind ja sehr, sehr viele auch bei uns. Und dann haben wir das Shooting gemacht und dann habe ich gesagt, weißt du was, wir machen es jetzt anders. Dann haben wir es nochmal abgeändert. Und jetzt sind wir einfach wieder in diesem Prozess und wir haben schon die Shooting-Fotos fertig. Die wurden jetzt alle nachbearbeitet, dass sie aussehen wie das, was wir noch geändert haben. Und müssen jetzt aber wieder Fittings nach Fittings machen in den verschiedenen Größen, weil es einfach noch komplizierter geworden ist mit den Gradierungen. Und ich bin auch so, also wie willst du dieses Geld von der Entwicklungsphase jemals wieder reinholen durch den Verkauf diesen Produkten? Also es ist ja einfach absurd, wie viele Sachen muss ich verkaufen, damit wir überhaupt auf Null kommen, nur für dieses eine Produkt. Wirklich, ich verstehe jeden Menschen, der mir die ersten Jahre gesagt hat, lass es mit Muniac. Es gibt einen Grund, warum Firmen das nicht so machen. Und die hatten alle recht. Mach's trotzdem, weißt du? Und dann
es ist wirklich,
muss ich halt mehr Sachen auf dem Mauerpark-Flohmarkt verkaufen.
Also ich denke da auch immer, ich denke da wirklich sehr oft dran, also auch seit, ich kann ja immer nur von mir sprechen, aber seit Buds auf dem Level ist, wo es ist, bin ich sehr dankbar für die Vergangenheitstoya, dass die so hardcore naiv war, was gewisse Prozesse angeht und auch so risikofreudig. Ich habe vor einem Jahr noch mit Geldern um mich geschmissen. Also nicht, weil ich sie unbedingt hatte, sondern ich habe quasi Geld investiert, ohne darüber nachzudenken, wo es dann vielleicht an anderen Enden fehlen könnte. Mhm. Und das muss ich echt sagen, heute würde ich das nicht mehr so tun, bin aber natürlich sehr dankbar für die Vergangenheitstour, dass sie das getan hat. Aber jetzt spüre ich diese Verantwortung und diesen Druck und was das bedeutet, wenn man gewisse Dinge bestellt, bezahlt, plant, das ist einfach, ich stehe viel mehr unter Druck als vor einem Jahr, ist echt crazy.
Ja, ich finde auch wirklich, aber also kann ich 1:1 so nachvollziehen, ich stehe auch definitiv mehr unter Druck als vor ein paar Jahren, weil ich meine, mit jedem Jahr muss es ja irgendwie wahrscheinlicher sein, dass das Ding mal läuft, weil sonst, ciao. Aber ich muss auch sagen, dieses Jahr ist das erste Jahr, wo ich wirklich das Gefühl habe, ich habe Ahnung von dem, was ich mache. Die letzten 2 Jahre musste ich so viel lernen, so viel neu lernen, allein über Gründungsthemen, also wo du gefühlt ein eigenes Studium zu machen müsstest.
Guck mal, wir reden über Jahre. Ja. Also nur, dass man Leute, die sich überlegen, oh, ich will auch was gründen, ich habe auch eine Idee. Oh, Toya und Leila haben es einfach mal so gemacht. Wir haben Jahre gebraucht.
Ja, wir haben das einfach mal so gemacht und mussten dann so viel Zeit und Energie und Geld investieren, um diese Lücke aufzuholen, die man vielleicht vorher hätte schließen müssen, auf irgendeine Art und Weise, finde ich.
Ignoriert hat.
Ja. Ja, ernsthaft. Weil man halt sich immer denkt, ja, wie schwer kann das sein? Ja, sehr, sehr, sehr schwer. Ja, und dieses Jahr die Lücke, ist wirklich, also ich habe immer noch nicht das Gefühl, dass ich irgendwie alles weiß und dass ich irgendwie eine super Gründerin bin oder Unternehmerin oder sonst irgendwas. Aber gewisse Sachen sind jetzt einfach schon, weißt du, passieren jetzt zum 3. Mal, zum 6. Mal, zum 8. Mal und es ist so viel einfacher als diese ersten 2 Jahre, wo jeden Tag ein neues Problem kam, was du noch nie vorher gesehen und gelöst hast. Und ey, wirklich, das macht mich richtig happy. Auch wenn ich gerade so ausgebrannt bin, das Gefühl habe, ich bin so eine wandelnde Leiche. Jeden Tag fragen mich Menschen so, wie schaffst du das alles? Wie kriegst du das alles unter einen Hut? Und ich bin immer so, ich schaff das nicht. Also ich existiere gerade einfach nur und versuche das irgendwie.
Das ist, als wärst du die Toya im Dezember.
Ja, genau. Mir
geht's ja
genau.
gerade ganz gut.
Ich muss aber da ich so ja oft dran Dezember denken. Tot, ja, weil ich, Brain da haben dead. Wir auch drüber gesprochen, ne? Und ich habe dich auch darauf angesprochen, weil du absolut auch nicht mehr gut funktioniert
Abwesend.
Hast und du warst nee. Innerlich tot. Also wenn ich dich angeguckt habe, hatte ich das Gefühl, ich gucke durch dich durch.
Ja, ich war völlig am Ende.
Ja, total. Und ja, genau, so geht's mir jetzt gerade und es ist der Anfang der Bademondensaison
so
und ich weiß, es geht jetzt wahrscheinlich bis zum Herbst, aber irgendwie ist da noch so ein kleines Flämmchen in mir. Also nein, warte, das ist jetzt hier, also nicht ein Flämmchen wie Flämmchen, das ich auf Instagram Flämmchen nenne, aber es ist irgendwo lodert noch ein bisschen was in mir, weil ich gerade so mega happy bin, weil ich das Gefühl habe, dass das erste Mal in der Zeit als Unternehmerin oder Gründerin Dinge dann wirklich so funktionieren, wie ich sie geplant habe und das ist nur, weil ich viel mehr Wissen habe als vor 2 Jahren oder vor 3 Jahren. Und vorher war ich halt immer so, ich plane das so und dann passiert es ganz anders und dann bin ich so, warum funktioniert das nicht so, wie ich das will? Aber ne, weil das Wissen, das fällt halt nirgendwo runter. Niemand gibt dir das freiwillig, einfach so. Und es hat mich niemand angerufen, nachdem ich gegründet hat und gesagt, ey, weißt du was, da kommen ziemlich viele schlimme Sachen auf dich zu. Ich erkläre dir das jetzt mal und dann sage ich dir, was du machen musst in der Situation. Nee, du musst alles selbst irgendwie lernen. Und das ist voll die Hürde zum Gründen. Gerade als Frau, die auch viel weniger so in so Bereichen dann unterwegs ist, wo ganz viele von uns sind.
Naja, so. Und vor allem als Mutter auch noch.
Ja, das ist sowieso auch, ja, sagen. Voll.
Das ist ein großer Punkt. Ich würde auch sagen, man wird ja dann doch oft gefragt, was braucht man als Gründerin, was braucht man, um ein Unternehmen zu führen oder eine neue Idee ins Leben zu rufen. Es gibt tausende Sachen, die im Internet rumschwirren und ganze Monologe kann man sich da von total schlauen Unternehmensberater, Beraterinnen oder auch von CEOs anhören. Für mich Punkt 1 ist Durchhaltevermögen.
Ja, absolut, absolut. Oh mein Gott.
Da muss man sich drauf Geduld, Durchhaltevermögen.
Und auch ein bisschen Dummheit. Weil wenn ich jedes Mal aufgegeben hätte, als es Sinn gemacht hat, aufzugeben, dann hätte ich jetzt kein Moniak mehr. Also das erste Jahr
war super schlimm. Ich weiß nicht, ob das Dummheit ist.
Ja, oder so. Ja, doch. Eigentlich schon ein bisschen.
Ich finde eine gewisse, wie soll man sagen, nicht Naivität, aber dass man Dinge nicht so ganz viel hinter. Ich weiß nicht, ob das
Bild, ja, dass man nicht,
Dummheit ist,
Konsequenzen,
passt nicht, man nicht so viel hinterfragt.
Ja.
Dass man die Dinge nicht die ganze Zeit so hinterfragt. Dass man, ja. Das ist aber für mich auch eine Form von Durchhaltevermögen tatsächlich.
Okay. Ja,
das sind ja auch Scheuklappen, die man manchmal einfach anzieht. Ist manchmal, wenn auch Phasen sind, die haben wir zum Glück jetzt überwunden, aber es gab letztes Jahr im Dezember auf jeden Fall eine Phase, wo ich einfach gedacht habe, fuck, ich schaffe das einfach alles nicht. Mhm. Und da muss man, glaube ich, einen Weg finden, wie verhalte ich mich, wenn so eine Situation da ist. Mhm. Also wenn es alles zu viel wird aus unternehmerischer Sicht, ich kriege es nur aus der wirtschaftlich-unternehmerischen Sicht. Und bei mir ist auf jeden Fall die Reaktion dann irgendwann, wie du auch gesagt hast, du hast irgendwann durch mich durchgeguckt, dass ich zugemacht habe. Weil wenn ich weiterhin so offen geblieben wäre oder so aufnahmebereit, habe nicht noch mehr reflektieren können. Ich konnte nicht mehr darüber nachdenken. Ich musste einfach einen Cut machen. Und also ein bisschen wie so ein Strauß, der seinen Kopf in Sand steckt. Und gar nicht aus negativer Sicht, sondern einfach, weil mein Kopf eine Pause gebraucht hat.
Mhm.
Ich einfach gleich, ich komme da durch, mein Körper ist ja noch da draußen, den könnt ihr noch boxen, aber meinen Kopf, den stecke ich jetzt in Sand. Den kommt jetzt nicht mehr ran.
Ja, ich hoffe, es wird nicht ganz so schlimm bei mir.
Und jetzt habe ich noch ein paar Sandkörnchen in den Haaren, aber ist gut.
Ja,
ist
so ein paar hast du, glaube ich, dann auch immer, weißt du? Also ich meine, ich habe ja selbst im Herbst und Winter habe ich den Druck, weil im Herbst, Winter haben wir Umsätze, die sind teilweise bei null und also so wochenmäßig gesehen.
Ja.
Wir sind einfach ein Saisonunternehmen und klar bestellt auch mal jemand im Winter ein Bikini, aber das sind so wenige im Vergleich zur Saison, wo es dann einfach viel zu viel teilweise für uns wird, ne? Und das ist halt immer so ein bisschen so dieses Ding. Im Winter verlasse ich mich natürlich darauf, dass es wieder anläuft, sobald der Frühling kommt. Aber ich bin mir nicht sicher, dass es wirklich so funktioniert. Und im Winter muss ich auch so das nächste Jahr planen. Und ey, ganz ehrlich, ich habe auch immer so, ich probiere dann auch so Sachen aus und manchmal funktioniert das dann auch gar nicht. Das gehört auch dazu. Aber
ja, also, weißt du, was ich das Geilste finde? Wenn man denkt, also man hat ja auch so einen innovativen so ein, wie soll ich sagen, dass man sich so einen Wunschgedanken so ein Antrieb, denkt, ja. So, ich revolutioniere ja. Hier was. Und dann hat man eine Idee und denkt sich, boah, wieso ist da noch niemand vorher drauf gekommen? Ja. Dann entwickelt man das und dann dauert das teilweise leider Monate, bis du irgendwann denkst so, ja, okay, ich verstehe schon, warum das niemand macht, weil es einfach ein Scheißprodukt ist, das nicht funktioniert und viel zu kompliziert ist.
Voll.
Und dann, du hast es, glaube ich, ähnlich wie ich, man will dann nicht loslassen, weil man sich denkt, boah, ich habe so viel Zeit da rein investiert, ich gebe das nicht auf, das ist gut und es hat viel zu viel Geld gefressen und so, aber.
Aber das ist auch dieses Jahr wirklich, das merke ich, ist viel, viel besser, weil ich meine, wir waren an der BH-Entwicklung dran und waren da, glaube ich, beim 13. Prototypen. Und ich habe so gesagt, okay, also wir waren bei 10 Prototypen und ich meinte so, wir machen jetzt noch 3 und dann ist fertig und dann verschieben wir das und wir haben es auch ausgelagert an eine externe Person, die sich darum gerade kümmert. Und da war ich so, okay, nee, obwohl wir schon so viel Zeit und Geld da rein investiert haben, ne, war ich so, ab hier muss es jemand anders übernehmen, weil du kannst nicht irgendwie 36 Prototypen machen. Und also wie soll sich das irgendwann noch rentieren? Wie viele muss ich davon verkaufen, bis es wieder drin ist? Und dann gibt es aber eben auch Produkte, also ich weiß halt, der neue Body, der rauskommt, ne? Der wird halt einfach, das ist gerade mein Lieblingskind, das tut mir leid, aber ich habe immer einen Favoriten und dieser Body, der sitzt einfach so geil und niemand fragt danach bei den Showroom-Terminen, aber ich ziehe den immer noch kurz an, einfach nur für mich, weil mich das so happy macht, weil er immer perfekt sitzt und einfach alles ist an ihm cool. Und es gibt keine Punkte, weißt du, wo du sagen kannst, nee, aber der passt mir nicht. Und der wird natürlich viel mehr dann reinholen, bei der halt in der Entwicklung super einfach war, weil es ein Glücksgriff war. Nicht, weil wir da irgendwie, ne, weil ein Body zu entwickeln einfach ist oder so. Der ist auch speziell natürlich wie alle Muniek-Produkte. Aber wir haben einfach bei den Gradierungen, haben wir sehr früh das Richtige gemacht. Und das ist manchmal einfach Zufall. Ist halt wie wenn du im Meeting sitzt und sagst, ey, willst du jetzt dreieckige Badeanzüge machen oder viereckige? Und dann sagt die eine Person, nee, ich glaube, dreieckige ist cooler. Und dann fängst du damit an und nach 3 Monaten merkst du, nee, viereckige war doch die richtige Entscheidung. Und je nachdem, was du in dem Moment sagst, desto schneller oder länger dauert das manchmal. Und das ist manchmal einfach nicht fair. So.
Das Leben ist nicht fair.
Wir kriegen es immer besser hin. Ich merke das auch. Ich merke das auch bei dir. Du hast auch so, ich meine, du bist ja mir ein bisschen voraus mit der Gründung, mehr oder weniger. Und deswegen bist du mir auf jeden Fall jetzt in anderen Sachen voraus, also in anderen Themenbereichen, als ich angefangen habe zu gründen. Und natürlich sehe ich jetzt auch andere Sachen, weil für mich ist jetzt nicht mehr wichtig, keine Ahnung, welches System du auf dem Computer hast oder sonst irgendwas, weißt du, sondern eher so, wie führst du deine MitarbeiterInnen und keine Ahnung was. Ich finde es halt auch spannend, dass sich auch die Sachen irgendwie so krass weiterentwickeln.
Ja, es kommen immer mehr Aufgaben, also andere Aufgaben. Es ist auf jeden Fall nicht mehr ganz so Rock'n'Roll, wie es bei mir am Anfang war. Also es war ja immer mein großer Wunsch, ein Rock'n'Roll-Unternehmen zu führen. Und ja, wir machen das schon irgendwie. Und das ist, ich glaube, ich hatte das schon mal vor ein paar Monaten gesagt, das funktioniert so nicht mehr. Also ab einem gewissen Punkt funktioniert Rock'n'Roll nicht mehr, weil Struktur das A und O ist. Ob man das gerne mag oder nicht, das kann, ja, das ist leider egal, weil es braucht eine gewisse Struktur und Führung. Dinge, die ich selbst als Angestellte immer fürchtlich nervig fand. Aber es ist super wichtig, um erfolgreiches Unternehmen zu führen. Und das ist jetzt, da muss ich mich ein bisschen jetzt auch, muss ich mich vertraut machen damit, dass es ein bisschen seriöser jetzt alles geworden ist und gewisse Abläufe gibt. Und das ist jetzt so und irgendwie fühle ich mich damit auch wohl. Es gibt mir auch eine Form der Sicherheit und ich bin total stolz, was aus Bats geworden ist.
Ja, das Geile ist, mit mehr Struktur halt, ist es nicht nur so, dass du natürlich mehr die Arbeit von den Mitarbeitenden nachprüfen kannst, im Sinne von, du setzt dir Ziele und die Ziele werden erreicht oder nicht, ne? Sondern auch deine eigene Arbeit. Und das hat mir so krass viel Motivation gegeben, dass ich, seitdem wir da auch eine intensivere Struktur eingeführt haben, viel besser meine Arbeit machen kann. Und ich bin ja die Einzige, die überprüft. Wenn ich es nicht mache, sagt mir niemand so, ey Leila, sag mal, ne, wolltest du nicht noch die Woche? Nee, ich bin die Einzige. Und trotzdem hat mir das so geholfen. Deswegen
absolut Amen darauf. Also.
Leila, wollen wir unser Gespräch fortführen nächste Woche in Berlin?
Ja, sehr gerne. Wollen wir vielleicht auch mal essen?
Wollten wir letztes Mal schon, haben wir schon wieder nicht gemacht. Ja, hätte ich Bock.
Vielleicht können wir ja das Grill Royal mieten und dann können wir dort Podcast aufnehmen, während wir essen. Das wäre mega geil.
Ja, aber nur während wir essen.
Nur während wir essen, genau. Die Leute mit, wie heißt das, Phobie vor Schmatzgeräuschen müssen dann.
Das wird so ein ASMR-Grill Royal-Podcast. Finde ich gut. Ihr könnt uns derweil abonnieren, keine Sorge, kostet nichts, hilft uns aber total, weil dann können wir sehen, wie viele Abonnenten und Abonnentinnen wir haben, wir lieben das. Einfach auf die Glocke drücken, dann werdet ihr einfach immer benachrichtigt, wenn eine neue Folge online ist. Das passiert ja jeden Montag, aber wir wissen, wie Montag ist, da denkt man, da braucht man manchmal eine kleine Erinnerung, dass die Vibers-Folge online ist. Und wenn ihr das getan habt, dann freuen wir uns auf nächste Woche.
Genau, bis nächste Woche. Tschüss.